SWR 2 Wissen.
Ich habe jetzt einen Türken geheiratet. Und vorher, wenn ich irgendwo angerufen habe, wurde man netter begrüßt. Jetzt, wenn die halt den Nachnamen Ergün hören, ist es so, dass man dann, ja, man wird unfreundlich behandelt.
Man sagt ja, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose, also ungezogen stelle ich mir einen Kevin vor.
Assi-Kind.
Zuerst haben sie mich als Drecksausländer bezeichnet und als scheiß Kanake, naja.
Was, das sind nur Vorurteile, ich habe keine Vorurteile, nur Araber haben Vorurteile.
Ich bezeichne Vorurteile und Stereotype gern als normal. Wir haben sie in der Tat. Und wir benötigen sie in der Form, weil wir als Menschen recht kleines Gehirn haben, in der Hinsicht, dass es einfach effektiv arbeiten muss.
Vorurteile. Schubladen im Kopf. Eine Sendung von Ingeborg Breuer.
Haben Sie Vorurteile?
Gegen wen oder gegen was? Nein, eigentlich glaube ich nicht, nein.
Ich will sie nicht haben, aber ich weiß, ich habe sie. Also es reicht schon, die Kleidung, wenn ein Mensch kommt in entsprechender Kleidung, glaubt man, ein Anzugträger mit Krawatte sei seriös, ja.
Die meisten Menschen, die uns jeden Tag begegnen, sind uns unbekannt. Trotzdem fällen wir in Sekundenbruchteilen ein Urteil über sie. Ein Vorurteil.
Um effektiv Informationen zu verarbeiten, die uns entgegenkommen im sozialen Miteinander, müssen wir vereinfachen. Und wir machen das unter anderem, indem wir Menschen in verschiedene Gruppen einordnen und das Wissen abrufen aus unserem Gedächtnis, das wir über diese Gruppen haben.
Juliane Degner ist Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Hamburg. Vorurteilsforschung gehört zu ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten. Sie weiß, jeder Mensch hat Vorurteile. Schublade auf, Meinung rein, Schublade zu. Denn Vorurteile erleichtern die Denkarbeit.
Der Grundmechanismus dahinter ist eigentlich ein sehr einfacher, nämlich das Kategorisieren.
Wir kategorisieren nämlich fortwährend, bestätigt Professor Hans-Peter Erb, Sozialpsychologe wie Juliane Degner an der Helmut-Schmidt-Universität, ebenfalls in Hamburg.
Wir kategorisieren alles Mögliche den ganzen Tag. Wir bilden ein Urteil über ein Objekt, das 4 Füße hat und eine Sitzfläche und kategorisieren das als Stuhl. Das Gleiche machen wir mit Menschen und zwar auf der Grundlage von Merkmalen, die wir schnell erkennen können.
Frauen können nicht einparken, Professoren sind verschusselt, Russen saufen Wodka, AfD-Wähler sind Rassisten, Banker sind gierig.
Ich kann nicht den ganzen Tag über jeden Menschen, der mir entgegenkommt, irgendwie ein differenziertes Urteil abgeben. Eine Diagnostik durchführen. Deswegen laufen wir durch die Welt an vielen Stellen im Autopiloten. Und dieser Autopilot hat natürlich diese Stereotype als Mechanismus, um kognitiven Aufwand zu sparen.
Am Anfang steht das Stereotyp. Man fasst Menschen in Gruppen zusammen. Streicht heraus, was man für typisch hält. Bezieht man ein solches Stereotyp dann auf eine einzelne Person, packt diese also, ohne sie genauer zu kennen, in die Schublade, das ist ein Italiener, also ist er ein eitler Gockel, dann wird aus dem Stereotyp ein Vorurteil. Ebenso, wenn eine noch neutrale Verallgemeinerung zu einer Wertung wird. Beispiel: Alle Italiener essen Pasta, wird zu Italiener sind Spaghettifresser. Anders als das Stereotyp ist ein Vorurteil von oft negativen Emotionen begleitet. Es drückt Abwehr, Angst oder Verachtung aus.
Da kommt einer und hat eine bestimmte Hautfarbe, bringt eine bestimmte Nationalität mit, ein Kategorisierungsmerkmal, das die andere Person auf der anderen Seite sofort erkennen kann. Und dann wird das Vorurteil aufgerufen. Und das Vorurteil bezieht sich aber auf die einzelne Person. Und ich muss sagen, ja, der ist bestimmt nicht pünktlich, weil der eben nicht Deutscher ist oder sowas.
Schon Babys haben die Fähigkeit, zwischen der eigenen und der fremden Gruppe zu unterscheiden. Sie lächeln Menschen an, die ihnen vertraut sind, und betrachten sie wesentlich länger. Doch erst ab etwa 3 Jahren bilden sich im Gehirn Strukturen, die es ermöglichen, die Umwelt nach Kategorien zu ordnen, erklärt Professor Andreas Behlmann, Psychologe an der Universität Jena.
Erst dann haben sie überhaupt eine Vorstellung davon, was diese sozialen Kategorien, wie zum Beispiel Ausländer oder Flüchtling, überhaupt bedeuten. Das ist ja das Wesen von Vorurteilen, dass ich Personen auf Basis ihrer sozialen Gruppenmitgliedschaft einordne. Und dafür muss ich ja erstmal einen Begriff davon haben, welche Gruppen es überhaupt gibt.
In der Kita erfahren viele Kinder zum ersten Mal, wie unterschiedlich Menschen sind und aus welch verschiedenen sozialen Lebenslagen sie kommen. Sie beginnen, die anderen Kinder nach Merkmalen zu unterscheiden. Sie sortieren ihre Spielgefährten nach Haarfarbe, Hautfarbe oder Geschlecht. Das ist durchaus wichtig, denn indem die Kinder sich und andere in Gruppen einteilen, bilden sie ihre eigene Identität aus.
Mädchen dürfen nicht mitspringen. Ja, und sie wollen auch nicht.
Meistens fängt es mit Geschlecht an, also die Aufteilung in Jungen und Mädchen, das gelingt den Kindern als erstes.
Mädchen können nicht so gut Fußball spielen und von Autos haben sie keine Ahnung. Dafür stehen sie oft vor dem Spiegel und drehen sich hin und her. Frühe Stereotypen, die dazu dienen, die soziale Umwelt übersichtlicher zu gestalten und durchaus auch zu bewerten. Schon Kinder unterscheiden zwischen der eigenen Gruppe und den anderen, die nicht dazugehören.
Dann können wir feststellen, dass die soziale Eigengruppe, also ich bin Deutscher, ich bin Junge, ein Stück weit besser beurteilt wird als die soziale Fremdgruppe, der ich nicht angehöre.
Aus der Biologie weiß man, dass es sozusagen auch gerade dann, wenn Spezies konkurrieren um Ressourcen, dass es da so eine gewisse Fremdenfeindlichkeit gibt. Also die Nagetiere untereinander sind sich nicht wohlgesonnen, aber ein anderes Tier, das in dem gleichen Biotop lebt, in der gleichen Umgebung lebt, aber etwas anderes frisst, das wird zum Beispiel einfach ignoriert.
Vermutlich machte es evolutionsgeschichtlich Sinn, die Welt in die da und wir einzuteilen und mit der eigenen Gruppe zu sympathisieren. Die Unterscheidung sicherte wahrscheinlich das Überleben der Gruppe. Und auch die Hirnforschung bestätigt, dass der Mensch der eigenen Gruppe mehr vertraut als der Fremden. Die Neuropsychologin Joan Chow zeigte an der Northwestern University in Chicago Versuchspersonen Fotos von Mitgliedern der eigenen Ethnie und Menschen anderer Ethnien. Bei den Fremden wird besonders jenes System im Gehirn stark aktiviert, das mit Furcht und Flucht zusammenhängt, die Amygdala. Sieht man Menschen der eigenen ethnischen Gruppe, fällt diese Reaktion weniger stark aus. Und mit zunehmendem Alter werden die Raster, die dazu dienen, Menschen voneinander zu unterscheiden, immer ausgeklügelter. Schon mit den kleinsten Informationen suchen wir die passende Schublade für unser Gegenüber. Informatiker? Dann ist er wohl ein blasser Nerd mit unmöglichem Pullover. Porsche-Fahrer? Angeber mit Potenzproblemen. Frau mit Kopftuch? Unterdrückt und unfrei.
Ich bin ja deutsch, ich bin innerlich deutsch, ich bin ganz deutsch, nur dass ich Muslimin natürlich bin und trotzdem wird man so angesehen.
Weil sie Muslimin ist, trägt diese junge Türkin, die ihren Namen nicht nennen möchte, ein Kopftuch. Wegen dieses Kopftuchs wird sie ausgegrenzt, vermutet sie. Die Vorurteile der Deutschen seien der Grund, warum sie berufliche Probleme hat.
Es ist für mich schon jetzt schwer, eine Arbeit zu finden. Ich bin Bürokauffrau, da habe ich überhaupt keine Chance. Vielleicht kriege ich noch mal einen Putzjob, wenn ich Glück habe.
Vielleicht hat die junge Muslima ja selbst ein Vorurteil, nämlich kein Deutscher würde eine Frau mit Kopftuch eine berufliche Chance geben. Vielleicht bekommt sie sehr wohl einen Job und vielleicht findet ihr Chef dann, dass sie doch eine nette, weltoffene Frau ist. Das allerdings bedeutet noch lange nicht, dass der Chef seine Vorurteile gegenüber allen Muslimas abgelegt hat.
Es gibt ein Phänomen, das wir Subtyping nennen. Also kann man durchaus zunächst mal seine Vorurteile aufrechterhalten, selbst wenn man einzelne Personen trifft, die dem Vorurteil gar nicht entsprechen.
Denn dann gilt, Ausnahmen bestätigen die Regel, so Hans-Peter Erb.
Also ich bin jetzt Mitarbeiter bei VW in Wolfsburg und da gibt es die türkischen Mitarbeiter. Irgendwie sind die alle ein bisschen komisch. Aber ja, mein Kumpel Ali, mit dem ich da die Kupplung jeden Tag einbaue, der ist okay, das ist ein super Kollege und so weiter. Und dann kommt es zu dem Phänomen, dass wir einzelne Exemplare, die diesem Vorurteil oder auch den Stereotypen nicht entsprechen, herausnehmen aus der Gruppe und eine extra Kategorie aufmachen.
Zudem wirkt ein Vorurteil wie ein Filter, der die eigene Wahrnehmung beeinflusst. Informationen, die in das eigene Schema passen, schenkt man mehr Aufmerksamkeit. Und das erst recht, wenn sie negativ sind. Aha, schon wieder ein krimineller Ausländer. Zu diesem Ergebnis kamen Untersuchungen des Oxforder Experimentalpsychologen Robin Murphy. Er stellte fest, dass das Gehirn negative Informationen über eine Gruppe bevorzugt sammelt, während es positive Aussagen eher vernachlässigt. Oder sie werden als Abweichung bewertet. Dieser Ausländer hat mir das Portemonnaie nachgetragen, das ich in der Bäckerei hatte liegen lassen. Ah, eine Ausnahme.
Und Sie haben gar keine Vorurteile?
Ja, also mir fallen jetzt keine ein.
Fragt man Menschen direkt, ob sie etwas gegen Einwanderer, Homosexuelle oder andere soziale Gruppen haben, antworten viele das sozial Erwünschte. Natürlich habe ich nichts gegen Ausländer. Doch der sogenannte implizite Assoziationstest, entwickelt von dem amerikanischen Sozialpsychologen Anthony Greenwald, legt offen, dass die meisten Menschen mehr Vorurteile haben, als sie selber zugeben. Bei dem Test sehen Probanden am Computer eine schnelle Folge von positiven und negativen Begriffen. Begriffe wie spaßig oder eklig oder schlecht oder zuverlässig. Diesen Begriffen müssen sie per Mausklick dann Kategorien wie weiße oder schwarze, dicke oder dünne, Männer oder Frauen zuordnen. Das Gehirn, so die These, verarbeitet jene Wortpaare schneller, die ihm passend erscheinen. Und so klicken 55% der Probanden zum Beispiel schneller auf die Verbindung Frau und Familie als auf Frau und Karriere. Und sogar 62% schneller auf dick und träge als auf dick und aktiv.
Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Nur Japaner haben Vorurteile.
Vorurteile sind also menschlich. Doch welche Vorurteile man hat und wie stark sie sind, ist abhängig vom Elternhaus, vom sozialen Umfeld, von eigenen Erfahrungen und von der Gesellschaft, in der man lebt.
Wir haben eine hohe Übereinstimmung zwischen den Vorurteilen, die Eltern haben und die Kinder auch haben. Das finden wir und das spricht natürlich auch dann dafür, dass sozusagen das gelernt wird. Wenn der Papa mit der Bierflasche vom Fernseher über die Hartz-IV-Empfänger schimpft oder über die Frauen schimpft oder über die Flüchtlinge schimpft und so weiter, kriegen die Kinder das mit.
Aber das Vorurteil prägt auch die Gruppe, die es betrifft. Ist es nur stark genug, übernimmt sie das Stigma, das ihr angehängt wird.
Which doll is the black doll? And which one is the white doll?
In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts testeten die US-Psychologen Kenneth und Mami Clark, ab welchem Alter Kinder Hautfarben bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Der Sender CNN strahlte im Jahr 2010 die frühen Tests aus. Im Film ist zu sehen und zu hören, dass ein Interviewer Kinder im Vorschulalter auffordert, zu unterscheiden. Was ist die schwarze, was ist die weiße Puppe? Und dann sollen sie sagen, welches ist die nette, die hübsche, die schlechte.
Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll?
Zwar identifizierten sich viele schwarze Kinder anders als die weißen mit den schwarzen Puppen. Aber egal, welche Hautfarbe die Kinder hatten, zum Spielen wählten sie lieber die weiße Puppe. Denn die Kinder hatten die Ressentiments ihrer Umgebung übernommen.
Es gibt tatsächlich Untersuchungen, wo man zum Beispiel Kindern sagt, irgendein beliebiges Merkmal, Augenfarbe. Eigentlich sind die Guten sind die Blauäugigen und die Bösen sind die Braunäugigen. Und das ist jetzt so.
Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie an der Bundeswehrhochschule in Hamburg, bezieht sich hier auf ein Experiment der amerikanischen Grundschullehrerin Jane Elliott. Nach der Ermordung des schwarzen amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1968 wollte die Pädagogin ihren Schülern demonstrieren, wie es sich anfühlt, einer herabgesetzten Gruppe von Menschen anzugehören. Sie teilte ihre Schüler in zwei Gruppen ein, in die Gruppe mit braunen Augen, das waren die Guten, und die Gruppe der Blauäugigen, das waren die Dummen.
Dann führt die Lehrerin in der Klasse möglicherweise noch ein Privilegien ein für die Guten und irgendwie, ne, die dürfen eher in die Pause oder wir müssen die Tafel nicht wischen. Und dann übernehmen die Kinder das auch.
In Abwandlungen führen sogenannte Antirassismus-Trainer das Experiment noch heute durch. In Deutschland vor allem der Soziologe und interkulturelle Konfliktmanager Jürgen Schlicher. Bei seinen Workshops trennt Schlicher die Probanden, die nicht genau wissen, was sie erwartet, in zwei Gruppen. Die Braunäugigen empfängt er bereits am Einlass herzlich. Die Blauäugigen erleben Schlicher dagegen von seiner miesen Seite. Er verbreitet unverdrossen Ressentiments.
Üblicherweise ist es so, dass bei Blauäugigen man ungefähr Sachen 7-mal sagen muss, damit es irgendwie funktioniert.
So bei einem Workshop in Frankfurt, den Jürgen Schlicher auf seiner Website im Video zeigt. Und er stichelt weiter.
Meins,
ja.
Hast du das Verhalten von den Blauäugigen mitbekommen? Zum Beispiel, trag deinen Namen in die Liste ein. Hä? Ja, dann kommt erstmal, hä? Ich habe das bei niemandem von den Braunäugigen gehabt, dass sie gefragt hat, wohin?
Schlicher spielt die Gruppen gegeneinander aus, lobt die einen, beschimpft die anderen, rüpelt, schnauzt die Blauäugigen an. Das Ergebnis? Die diskriminierten Blauäugigen nehmen ihre Rolle an. Und die meisten braunäugigen Privilegierten schreiten bei der Beschimpfung der Blauäugigen nicht ein.
Wir standen sozusagen die ganze Zeit unter Beobachtung und wir wurden auch die ganze Zeit fertig gemacht. Und die Braunäugigen saßen ja eigentlich da nur und haben eigentlich gar nichts gemacht.
Und die hätten uns helfen können in der Mitte, aber die haben es nicht gemacht. Haben sich auch nicht getraut, gegen Jürgen was zu sagen.
Ob seine Workshops allerdings veranschaulichen, wie unsere Gesellschaft mit Flüchtlingen umgeht, wie Schlicher selbst meint, bleibt doch die Frage. Eher könnten seine Experimente Studien über Gehirnwäsche in einem totalitären Staat sein. Zudem, die Verbreitung von Stammtischparolen wie »Kennst du einen Blauäugigen, kennst du alle«, die er während seiner Workshops an die Wände postet, seine Beschimpfungen von Blauäugigen als Legastheniker, Asoziale oder Parasiten, dürften in der Realität durchaus rechtliche Konsequenzen haben. Der Rechtsstaat schützt die Rechte von Minderheiten. Die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Rasse, ihrer Religion oder ihres Aussehens ist unter Strafe gestellt. Und in den letzten Jahrzehnten verschafften vormals unterdrückte Gruppen wie Frauen, Homosexuelle, Behinderte, Schwarze ihren Rechten zunehmend Gehör. Mehr und mehr prägten Normen der Toleranz, der Inklusion und des Antirassismus das Selbstverständnis der westlichen Zivilgesellschaften. Normen allerdings, die zunehmend unter Druck geraten.
Wir wollen keine
Asylantenheime! Ich fordere eine Obergrenze von minus 200.000 im Jahr!
Der Rechtspopulismus in Deutschland wendet sich gegen die liberale Zivilgesellschaft mit ihrer Idee der politischen Korrektheit. Nach einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die erst vor wenigen Wochen, Ende November 2016, vorgestellt wurde, ist die Zustimmung zu Vorurteilen in den letzten Jahren zwar zurückgegangen, aber bei einer sich festigenden und radikalisierenden Minderheit sind feindselige Ressentiments deutlicher als früher zu vernehmen. Ressentiments wie: Das Establishment ist eine verschworene Kaste von Wirtschaft, Politik und Finanzwelt. Journalisten sind Vertreter der Lügenpresse. Migranten belästigen unsere Frauen. Die Zivilgesellschaft kontert im Übrigen mit ähnlichen Pauschalisierungen. Pegida, alles Rassisten. AfD-Wähler, moralisch-kulturell Minderbemittelte. Trump-Anhänger, männlich, weiß und ungebildet. Fakt ist, was früher nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde, wird heute wieder offen geäußert. Der Bielefelder Sozialpsychologe und Konfliktforscher Professor Andreas Zick diagnostiziert eine Zunahme von vorurteilsbasierten Hasstaten, wie er es nennt. Sie sind die Grundlage einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.
Gruppenbezogen nennen wir das, weil das Vorurteil drückt die Beziehung von Gruppen gegenüber Gruppen aus. Es ist eine negative Meinung von Gruppenmitgliedern gegenüber anderen Gruppen. Menschenfeindlichkeit, weil es ist mehr als nur ein Gefühl, es ist mehr als nur ein Gedanke, sondern es ist ein Feindschaftsverhältnis. Ich benutze das Vorurteil, um eine tiefer liegende Feindseligkeit auszudrücken.
Das, was in jedem Menschen schlummert, die Bevorzugung der eigenen und das Misstrauen gegenüber der fremden Gruppe, wird zunehmend vernehmbarer öffentlich artikuliert. Ein Symptom für die Spaltung der Gesellschaft, den wachsenden Teil derer, die sich benachteiligt oder abgehängt fühlen. Mit steigendem Bildungsgrad, so die Untersuchungen von Andreas Zick, nehme Fremdenfeindlichkeit ab.
Wir haben massiv in unseren Studien einen Bildungseffekt. Das heißt, Menschen, die länger in der Schule verweilen, die sind stärker geschützt. Dahinter steckt natürlich, dass die Menschen, die länger in der Schule verweilen, eine größere Gelegenheit hatten, demokratische Werte zu lernen.
Doch Bildung schützt nicht immer, warnt der Bielefelder Konfliktforscher.
In subtilen, versteckten Bereichen, beim Antisemitismus, beim modernen Antisemitismus gibt es den Bildungseffekt überhaupt nicht. Und bei Muslimen, islamfeindlichen Bildern verschwindet der Bildungseffekt auch.
Was, das sind nur Vorurteile?
Ich habe keine Vorurteile. Nur Nazis haben Vorurteile.
Können die Medien, Politiker, Lehrer oder Sozialarbeiter überhaupt etwas tun, um Vorurteile abzubauen, die sich einmal im Gehirn festgefressen haben? Zum Beispiel, indem sie rational argumentieren, auf Kriminalitätsstatistiken verweisen, um dem Vorurteil zu begegnen, Ausländer seien krimineller als Deutsche. Die Hamburger Sozialpsychologin Juliane Degner:
Wenn wir Einstellungen haben, ändern wir die nicht so schnell. Wir brauchen relativ viele neue Beweise. Und wir sind auch ganz gut darin, Gegenbeweise oder aber Verhalten, was eigentlich nichts mit unseren Stereotypen zu tun hat, so zu interpretieren, als würden sie die unterstützen.
Der amerikanische Psychologe Gordon Allport war ein Pionier der Vorurteilsforschung. Mit seinem 1954 veröffentlichten Buch »Die Natur des Vorurteils« schuf er die Basis für die weitere Forschung, erläutert Andreas Behlmann, Psychologe an der Universität Jena.
Er hat vorgeschlagen, über Kontakte Vorurteile zu reduzieren. Und seit dieser Publikation sind Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Untersuchungen durchgeführt worden, um die Effekte von interethnischen, aber auch anderen intergruppalen Kontakten zu untersuchen. Und da ist eigentlich ein sehr eindeutiges Ergebnis, dass über Kontakte Vorurteile reduziert werden können.
Vorurteile können durch gleichrangigen Kontakt zwischen Mehrheits- und Minderheitsgruppen reduziert werden, wenn sie gemeinsame Ziele verfolgen, schrieb Gordon Allport. Und die Wirksamkeit werde verstärkt, wenn dieser Kontakt durch institutionelle Unterstützung gefördert werde.
Ich habe an drei Projekten teilgenommen, in denen palästinensische, israelische und jordanische Studenten gemeinsam an Umweltproblemen arbeiten sollten.
How to cooperate over environmental issues cross border.
Zwar rückt ein friedliches Zusammenleben von Arabern und Juden in immer weitere Ferne, aber es gibt immer noch Initiativen und Projekte, in denen junge Palästinenser und Israelis zusammengeführt werden, um Verständnis füreinander zu entwickeln. Ala Kurai, eine Palästinenserin aus Jerusalem, hat an solchen Projekten teilgenommen. Als die arabische Israelin in einer israelischen Universität Umweltwissenschaften zu studieren begann, hatte sie zum ersten Mal Kontakt zu jüdischen Israelis und stellte fest, dass man mit denen durchaus reden konnte.
Es war mein erster Kontakt zu Israelis, obwohl ich in Jerusalem aufgewachsen bin. Es ist dieselbe Stadt, wir sehen sie, es ist derselbe Raum, es sind dieselben Krankenhäuser, Postämter, Banken. Aber wir reden nicht miteinander. In der Universität gingen die Israelis vorsichtig mit mir um und ich mit ihnen. Aber allmählich haben wir Vertrauen aufgebaut, miteinander zu sprechen.
And little by little we build trust to talk with each other.
Ala, die zurzeit ein Stipendium an der Technischen Hochschule in Köln hat, meldete sich zu Projekten an, die sich mit der Wasserverschmutzung des Jordans beschäftigten. Denn die betrifft grenzübergreifend alle dort Lebenden.
Wenn wir über Wasserschutzmanagement für den Jordan sprechen, haben Jordanier, Israelis und Palästinenser jeweils Informationen, die sie nicht mit den anderen teilen. Jeder macht etwas für sich allein, um das Problem zu lösen. Und wenn wir daran arbeiten wollen, müssen wir das zusammentun.
Das Projekt erfüllte genau die Bedingungen des gleichberechtigten Miteinanders, die Psychologen für erforderlich halten, damit Vorurteile abgebaut oder zumindest verringert werden können.
In this way you bring scientists, managers together.
So bringt man Wissenschaftler und Manager zusammen, die darüber reden und das Problem lösen können. Und das hilft durchaus ein bisschen. Leute haben gesagt, ich dachte, ich kann nicht mit Israelis reden oder mit Palästinensern. Ich dachte, sie lügen. Aber danach sagten sie, war gar nicht schlecht. Ich glaube, wir könnten zusammenarbeiten, wenn nur die Regierung handeln würde.
Ala bleibt durchaus realistisch, denn sie sieht, dass der Hass zwischen Israelis und Arabern nur durch eine für alle Seiten befriedigende politische Lösung wirklich eingehegt werden könnte. Und dennoch haben der Kontakt und die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt das Verständnis füreinander vergrößert. Etwas miteinander zu machen und damit etwas übereinander zu erfahren, scheint also ein Weg zu sein, Vorurteile zumindest zu verringern. Ähnlich sieht das der Jenaer Psychologieprofessor Andreas Behlmann. Mit Kollegen hat er ein Trainings- und Präventionsprogramm entwickelt, das jungen Menschen Toleranz und Respekt im Umgang mit anderen vermitteln soll. In Thüringen führte er seit 2007 mit Kindern in der dritten Klasse einer Grundschule über 16 Wochen ein Interventionsprogramm zur Vorurteilsprävention durch.
Was wir aber gemacht haben, ist mit den Kindern Geschichten gelesen, wo ein deutsches Kind und ein ausländisches Kind oder Kind mit Migrationshintergrund gemeinsam Abenteuer erleben. Und die Idee, die psychologische Idee dahinter ist, die Kinder identifizieren sich mit dem Kind der eigenen Gruppe, also dem deutschen Kind. Dieses Kind hat einen Freund in der sozialen Fremdgruppe und dadurch kommt eine Besserbewertung der sozialen Fremdgruppe zustande, also Vorurteile sinken.
Zusätzlich vermittelten Andreas Behlmann und sein Team den Kindern Wissen über kulturelle Unterschiede und trainierten deren Vermögen, andere Kinder nach bestimmten Gruppen zu kategorisieren. Die Ergebnisse dieser Studie stimmen den Jenaer Psychologen optimistisch.
Die letzte Untersuchung war jetzt 5 Jahre später, also nach Beendigung dieses Programms. Und die Ergebnisse haben mich insbesondere im Blick auf die Langzeiteffekte sehr erstaunt, dass wir noch im Jugendalter zeigen können, dass zum Beispiel nationalautoritäre Einstellungsmuster geringer ausfielen als in der Kontrollgruppe, die nicht an dem Training teilgenommen hat, dann hat mich das schon sehr gewundert. Auch der Kontakt zur rechten Szene, das ist insgesamt nicht häufig gewesen, aber trotzdem war unsere Gruppe noch weniger beteiligt als eben die Vergleichsgruppe.
Andreas Behlmann weist aber auch darauf hin, dass die Vorurteilsneigung schon bei Kindern unterschiedlich hoch ist. Kinder, die wenig Einfühlungsvermögen haben, seien empfänglicher für Ressentiments. Ähnlich entscheidend seien die familiären und sozialen Umstände, unter denen Kinder aufwachsen. Und jemand, der seine politische Heimat in der AfD gefunden hat, werde kaum dazu bereit sein, sich auf Kontakte zu Flüchtlingen einzulassen. Es ist eben so, sind die Schubladen einmal da, lassen sie sich kaum wieder abschaffen. Am hilfreichsten ist wohl immer noch die Bereitschaft, sich die eigenen Vorurteile bewusst zu machen. Selbst der Hamburger Sozialpsychologe Professor Hans-Peter Erb gibt zu:
Ich habe ja auch meine Vorurteile. Ich erinnere mich gut, als zum ersten Mal in der deutschen Nationalmannschaft ein dunkelfarbiger Spieler gespielt hat. Das war der Asamoah. Und ich war erschreckt über mich selbst, wo ich einer bin, der genau das Gegenteil will und das lehrt. Und wieso hast du dieses Gefühl und so weiter?
Und was tut der Vorurteilsforscher, wenn er feststellt, dass auch er nicht gegen Vorurteile gefeit ist?
Dann kann man nur bewusst gegensteuern. Also ich sage, stopp, jetzt kommt ein Student, der ist tätowiert, vom kleinen C bis oben. Ich habe ein Vorurteil, aber ich darf das jetzt nicht gelten lassen, sondern ich muss zum Beispiel seine Prüfungsleistung gerecht bewerten und nicht auf der Grundlage, weil er einer bestimmten Gruppe angehört, die ich nicht mag oder so.
Juliane Degner, Sozialpsychologin in Hamburg, sieht das ähnlich. Aber sie weiß auch:
Das ist schwer, das ist aufwendig, das ist manchmal frustrierend. Aber wenn wir fair sein wollen, dann müssen wir das tun.